Black Lives Matter. Nach wie vor demonstrieren viele Menschen gegen Rassismus für die Rechte schwarzer Menschen. Nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd scheint es ja irgendwie eine breitere gesellschaftliche Debatte zu geben. Die wird nicht nur in den Medien abgebildet, es gibt auch Unternehmen, die ganz konkret reagieren. Weit vorne scheinen da die Streaming-Anbieter zu sein.
Netflix hat ja zum Beispiel auch eine Rubrik eingeführt, Black Lives Matter, und dort findet man dann Filme und Serien, die eben Geschichten über Schwarze erzählen und die von People of Color produziert wurden. Und bei Disney Plus, da gibt es auch eine neue Rubrik, die da heißt Celebrate Black Stories, und bei Amazon Prime heißt sie Black Stories.
Ja, und ich habe mich da gefragt, ist das jetzt eine neue Sensibilität, ein echtes politisches Anliegen der Unternehmen, oder geht es vielleicht um Image, also um Marketing und wirtschaftliche Interessen? Irgendwie ist man da ja erstmal so ein bisschen misstrauisch. Und natürlich ist es auch interessant, bringen die Aktivitäten denn vielleicht etwas gesellschaftlich? Wie nachhaltig ist das?
Und was auffällt ist, also dass zum Beispiel Netflix ja schon in den vergangenen Jahren auch Eigenproduktionen hatte, in der Diversität auch eine Rolle gespielt hat. Nicht nur was jetzt People of Color betrifft, sondern auch sexuelle Identitäten. Orange is the New Black ist da so ein Beispiel. Also in der Serie geht es um unterschiedliche Schicksale von Frauen in einem Gefängnis, also als Beispiel.
Ja, oder das Reality-Format Queer Eye, in dem homosexuelle Männer unglücklichen Menschen Lebenshilfe leisten. Und die erste Serie, die Amazon Prime hat produzieren lassen, also die erste Serie überhaupt, das war Transparent. Da geht es um eine Transperson und ihre Familie. Ja, das stimmt. Das Gesellschaftsbild bei den Streamingdiensten, das scheint irgendwie umfassender zu sein, so möchte ich das mal nennen. Ich habe mich mit dem Chefredakteur vom Medienmagazin DWDL.de und Branchenkenner Thomas Lückerath darüber unterhalten, woran das liegt.
Die großen Plattformen, die international arbeiten, suchen sich natürlich ihre Nischen. Also sehr gerne benutzen Netflix und Amazon die Formulierung des White Spots, also die Frage, wo gibt es noch einen Fleck, der quasi bisher nicht besetzt wurde? Wo gibt es Themen, die bisher nicht beachtet wurden? Weil wenn ich dann natürlich der Erste bin, der das Thema besetzt, dann habe ich natürlich die Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe, dieser Community für mich. Ich habe sozusagen eine viel stärkere Bindung des Publikums an mein Programm. Das spricht eher dafür, einzelnen Nischen, einzelne gesellschaftliche Gruppen anzusprechen.
Wobei natürlich die Themen dann immer offen sind für alle, sagt Lückerath. Aber man hat sich somit erst einmal den Rückhalt einer Community gesichert und natürlich auch Aufmerksamkeit über diese Community hinaus.
Ja klar, also ne, die erste Serie mit einer transsexuellen Protagonistin zum Beispiel, das weckt natürlich Neugier, also wird natürlich auch darüber berichtet.
Ja, Marketing, wichtiger Faktor, das sieht man auch bei der Besetzung.
Definitiv ist die Frage, welche Rollen wie besetzt werden, welche Storylines von wem gespielt werden, auch eine Frage des Marketings. Das haben wir auch bei großen Kinofilmen, wenn man an Disney denkt, da werden auch die großen Blockbuster mittlerweile gezielt mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern aus diversen Ländern der Welt besetzt, damit man in den Märkten dann dementsprechend Marketingpotenzial hat.
Also wenn ich auch da nochmal höre, wie viel Potenzial das eigentlich hat, da frage ich mich dann schon, warum bei deutschen Fernsehproduktionen da nicht so sehr dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Also wir leben ja auch hier in einer diversen Gesellschaft und ich kann jetzt nicht so erkennen, dass es sich in dem Maße widerspiegeln würde in deutschen Serien.
Wobei ich glaube, da tut sich gerade wirklich jede Menge. Aber klar, wenn wir erst einmal zurückschauen, dann stoßen wir da nicht auf besonders viel Diversität. Schlimmer noch, anscheinend ist man lange davon ausgegangen, dass es nicht gut für die Quote ist, wenn man zum Beispiel Menschen of Color besetzt. So hat es zumindest Tyron Ricketts erlebt. Der Schauspieler und TV-Produzent hat gerade von seinen Erfahrungen im Deutschlandfunk-Kultur-Podcast lakonisch elegant berichtet.
Also ich habe als Schauspieler oft gehört, nee, einen schwarzen Menschen in der Hauptrolle können wir nicht machen, da geht da und da die Quote runter. Also das war so in den 90er Jahren und auch also Anfang 2000er Jahre war das ein gängiges Argument.
Für Ricketts lag das auch daran, wie die Quote eben erhoben wurde.
Also es gab eine Auswahl von 5500 Haushalten, in denen der Hauptverdiener muttersprachlich Deutsch sein musste, wo hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wurde, also teilweise auch am Zweit- und Drittgerät. Und das war die Währung, wie in Deutschland gemessen wurde, ob eine Sendung oder ein Film eben erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, dass diese doch veraltete Art und Weise, Qualität in Anführungszeichen zu messen, dass das auf jeden Fall in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch ein Nadelöhr gewesen ist für Diversität, aber eben auch für Innovation.
Und das geht natürlich heute ein bisschen einfacher. Also Streaming-Anbieter können ja heute da viel genauer auch erfassen, wie ihr Publikum oder wie auch Teile ihres Publikums auf die Inhalte ihrer Plattform zurückgreifen. Also wer sieht was und wer steigt wann aus? Und das alles geht ganz sekundengenau mit Hilfe von Algorithmen. Also die Inhalte befinden sich sozusagen in einer Art Dauertest der Userinnen und User.
Ja, tatsächlich. Also die Anbieter sehen immer genau, was in den unterschiedlichen Zielgruppen funktioniert. Und die Zielgruppen sind natürlich noch viel ausdifferenzierter und größer, weil die Anbieter eben nicht nur den deutschen Markt im Blick haben, wie mir Thomas Lückerath erklärt hat.
Die Plattformen haben den Vorteil, dass sie international produzieren, dass sie englischsprachig produzieren. Da ist der Kuchen sozusagen des Publikums schon mal wesentlich größer und dementsprechend jede Nische oder jede Minderheit, jedes Detail eines großen Spektrums der Gesellschaft natürlich größer, als wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland einen deutschen Sender mit dem Thema beauftragen würde. Und bei gewissen Themen der Diversity muss man sagen, da gibt es in den USA natürlich ein viel größeres Bewusstsein dafür. Nicht, dass es da besser ist, das merken wir ja in diesem Jahr durch die Black Lives Matter Kampagne, aber das Bewusstsein wird dort sehr viel aktiver in die Gesellschaft reingetragen, sei es jetzt die Frage von Rassismus, sei es die Frage von Unterdrückung von Minderheiten aufgrund von Geschlecht oder sexueller Identität.
Das heißt, es geht zwar auch, aber nicht nur um wirtschaftliche Motive.
Ja, Diversity scheint zumindest Teil der Unternehmenskultur dieser eben amerikanischen Anbieter zu sein. Wenn man sich zum Beispiel die Angaben anschaut, die Netflix über seine Beschäftigten macht, dann sind das fast zur Hälfte Frauen und 53% der Beschäftigten in den USA zumindest gehören ethnischen Minderheiten an.
Und in dieser Woche gab es ja auch gerade die Meldung, dass Netflix eine Produktion in der Türkei sogar hat platzen lassen, weil die türkische Regierung verhindern wollte, dass es in dieser geplanten Serie eine homosexuelle Figur gibt.
Ja, auch das könnte natürlich ein Hinweis auf die Werte sein, die dem Unternehmen irgendwie wichtig sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, inwieweit jetzt wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, ließe sich nur dann wirklich beurteilen, wenn die Anbieter an ihrem Diversity-Konzept auch dann festhalten würden, wenn die Produktionen jetzt eben nicht so erfolgreich wären und kein großes Publikum finden würden. Im Augenblick kann man auf jeden Fall sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das liegt auch an einem Aspekt, der ja schon bei Tyron Ricketts anklang. Er hat ja von den Innovationen gesprochen. Also wenn ich die Geschichten unterschiedlichster Gruppen erzähle, kann ich natürlich auch thematisch aus einer größeren Vielfalt schöpfen. Spannendere Geschichten erzählen vielleicht auch. Moderner und zeitgemäßer auf jeden Fall. Auch da sind ja Streamingdienste gefühlt die Treiber. Die Serien, über die in den letzten Jahren gesprochen wurde, kamen oft eben von Streaming-Anbietern oder dem Pay-TV und eben nicht von den etablierten Fernsehsendern. Auch ein Grund, warum sich jetzt im Denken der alten Sender gerade etwas ändert und auch ändern muss, wenn sie eben relevant bleiben wollen.
Ja, und das ist ja auch gerade für öffentlich-rechtliche Sender wichtig, weil sie haben ja auch eine Verantwortung. Also sie müssen ja tatsächlich qua ihres Auftrags alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren.
Und wahrscheinlich haben auch die meisten Menschen das Gefühl, dass das irgendwie wichtig ist. Natürlich, weil es ausgeglichener ist, weil man ein umfassenderes Bild bekommt. Aber man bekommt natürlich auch Einblicke und Zugänge, die man sonst eben in seinem Alltag nicht hat. Und das ist nicht nur interessant, sondern hat auch andere Effekte, über die ich mich mit dem Sozialpsychologen Professor Matthias Kauf von der Medical School Hamburg unterhalten habe.
Medien sind in ihrer Funktion auch ein Vermittler sich verändernder sozialer Normen. Und wenn dort irgendwie gezeigt wird, Diversität ist normal, ist okay, dann führt das dazu, dass Menschen auf lange Sicht eben auch liberalere, tolerantere Einstellungen mit aufnehmen und in der letzten Konsequenz womöglich auch eben weniger Befürchtungen haben, dass ihnen was weggenommen wird und sie eben auch mehr bereit sind, Kontakt aufzunehmen mit anderen Personengruppen. Es gibt eine ganze Reihe von Forschung, die zeigt, dass die Darstellung von Diversität Vorurteile reduziert. Wir bauen Empathie auf, das Ganze fördert die Perspektivübernahme und reduziert eben auch unsere Sorge, unsere Angst vor tatsächlichen Begegnungen.
Im besten Falle führt das dann zu toleranteren Einstellungen, sagt Kauf.
Was ich mich aber schon frage, ist, was ist denn mit den Leuten, die ein sehr geschlossenes Weltbild haben? Über die sprechen wir ja auch immer mal wieder hier bei Breitband. Also die verändern ja jetzt nicht ihre Einstellung, nur weil jetzt beispielsweise zwei Männer in einer Serie sich lieben und sie dabei mal zuschauen durften.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Die fühlen sich dann vermutlich sogar eher abgestoßen. Die Wissenschaft, die spricht hier vom Backlash-Effekt.
Das heißt, Leute beobachten etwas, was ihnen nicht gefällt, was ihren Werten und Normen widerspricht und grenzen sich dann quasi noch weiter ab. Ich glaube, wen man erreichen kann, sind Leute, die sowieso liberale Einstellungen haben, die vielleicht so ein bisschen in der Mitte sind, Ich glaube, Leute, die schon sehr vorteilsbelastet sind, bei denen ist es schwieriger. Aber auch da glaube ich, wenn Diversität immer mehr zur Normalität wird, dann orientieren sich auch diese Menschen an sozialen Normen. Und diese sozialen Normen werden beispielsweise ausgedrückt über Repräsentanz von Diversität in Medien.
Nicht nur, weil jetzt gerade eben Produktionen mit Diversity-Themen ganz gut funktionieren. Das müsste dann schon konsequent verfolgt werden. Und natürlich müssen da auch Widerstände ausgehalten werden. Denn, na klar, nicht jeder möchte sich auf dieses Gesellschaftsbild einlassen.
Es ist wahrscheinlich auch die Frage, was da eigentlich genau in den Filmen und Serien gezeigt wird.
Ich glaube, Selbstverständlichkeit wäre da ein ganz gutes Stichwort. Das heißt, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft oder sexueller Identität in eben ganz normalen Alltagssituationen gezeigt werden und nicht nur in solchen Situationen, die von eher autoritären Persönlichkeiten als bedrohlich wahrgenommen werden.
Genau, also stereotyp-inkonsistente Beispiele wäre da so das Stichwort aus der Sozialpsychologie. Sprich, wir zeigen eben nicht nur den schwarzen Verbrecher, das bedient ja unsere Stereotype, sondern wir zeigen auch eine schwarze Ärztin, einen queeren Hausmeister, eine queere Schulleiterin. Und wichtig ist eben dabei, dass wir die Personen eben auch nicht nur als ExotInnen darstellen, sondern dass die Teil eines größeren Ganzen einer Gesellschaft sind. Weil auch da können wir dann wieder beobachten, dass es Kontakt gibt zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen und idealerweise überträgt sich das dann auch auf unser tatsächliches Leben.
Und eben dieses nicht als Exot dargestellt zu werden, das ist eben auch für Menschen aus marginalisierten Gruppen selbst ganz wichtig, wie ich auch aus eigener Erfahrung erzählen kann.
Was hast du da erlebt?
Naja, mir hätte es jetzt zum Beispiel als schwuler Jugendlicher in den 90er Jahren sehr geholfen, wenn es Netflix mit Serien wie Please Like Me oder Sex Education gegeben hätte, wo Homosexualität eben nicht problematisiert oder irgendwie stereotyp dargestellt wird. Du hast ja dann schon mit diesem Gefühl zu kämpfen, dass du irgendwie nicht passt. Das macht auf jeden Fall jede Menge Angst. Und dann siehst du da noch einen Film, wie jemand irgendwie ausgeschlossen wird in diesem Film, weil er eben schwul ist oder der irgendwie merkwürdig ist, das ist dann nicht besonders hilfreich und verstärkt noch den Eindruck, dass du dich selbst ja irgendwie als Alien wahrnimmst.
Also es ist schon wichtig, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich positiv zu identifizieren und dass es passende Modelle gibt, so an denen man sich auch irgendwie orientieren kann, so eine Art von Zugehörigkeitsgefühl, oder?
Ja, also dass eben die unterschiedlichen Gruppen als ganz normaler Teil der Gesellschaft erstmal gezeigt werden, ne? In der psychologischen Forschung sieht man das wohl auch ganz deutlich, dass es da gesundheitliche Auswirkungen gibt, hat mir Matthias Kauf berichtet. Also eine gesteigerte Identifikation führt anscheinend zu einer besseren Gesundheit und zu einem besseren Gesundheitsverhalten. Also Repräsentanz und sich wahrgenommen fühlen ist sehr wichtig.
Aber wenn wir jetzt mal auf die alten Produktionen schauen, also da wurde ja auch in den letzten Tagen darüber diskutiert, wie man jetzt mit denen umgehen soll. Da ging es zum Beispiel um diesen Otto-Film, in dem auch unter anderem ein oder das N-Wort fällt oder auch um den Film Vom Winde verweht. Der wurde ja vom Streaming-Anbieter HBO Max mit einordnenden Hinweisen versehen, weil in der Produktion Sklaverei auf fragwürdige Art und Weise gezeigt wird.
Ja, zu diesen alten Produktionen, da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen. Matthias Hauf bezieht da als Sozialpsychologe eine sehr klare Position. Er sagt, je öfter Menschen mit solchen Stereotypen in Filmen unwidersprochen konfrontiert werden, desto mehr gewöhnen sie sich daran und verinnerlichen sie auch.
Es gibt da ganz klassische Studien, die zeigen, dass aus den 70er Jahren in den USA, dass die Konfrontation mit rassistischen Comics dazu führt, dass Versuchspersonen in solchen Untersuchungen einer schwarzen Person eine höhere Strafe zukommen lassen, als eine Kontrollgruppe, die diese rassistischen Comics nicht gesehen hat. Insofern ist es nicht unproblematisch.
Es gibt aber auch diese Meinung.
Produktionen vergangener Jahrzehnte müssen so stehen bleiben, wie sie sind.
Sagt Medienjournalist Thomas Lückerath.
Man muss sie einordnen, man kann über sie diskutieren. Sie sind, glaube ich, wertvoller Unterrichtsstoff in Schulen oder aber Diskussionsstoff unter Freunden. Wir können nicht anfangen, Produktionen der vergangenen Jahrzehnte oder wenn ich über Schriftstücke oder über Musik der vergangenen Jahrhunderte spreche, Kunstwerke oder kreatives Schaffen quasi zu zensieren, weil es den heutigen Gegebenheiten nicht entsprechen würde. Also da muss sich die Gesellschaft robust und klug weiter informieren und entwickeln, um dann selber zu beurteilen, wie das, was man da gerade sieht, einzuordnen ist.
Ja, wobei ich sagen würde, mit dem irgendwie selber klug informieren, das kann ja auch so eine Sache sein.
Ja, das ist auf jeden Fall die Frage. Matthias Kauf sieht da zumindest auch eine Überforderung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Deshalb plädiert er auch für dieses Modell, wie das von HBO bei Vom Winde verweht angewandt wird. Also eine kommentierende Einordnung, vielleicht sogar Einblendungen während des Films. Auf keinen Fall würde er die Produktion unkommentiert stehen lassen. Schon deshalb nicht, um Menschen nicht zu verletzen oder zu traumatisieren.
Also ich halte es auch für eine ganz gute Lösung. Also ich glaube schon nämlich auch, dass man auf der einen Seite aus überholten Darstellungen auch was lernen kann, aber man muss sie dann eben gut einordnen. Also man kann beispielsweise ein N-Wort dann auch als so eine Art Fanal wirken lassen, wenn es noch da ist, aber eben nicht unkommentiert stehen bleibt. Und die Geschichte nicht zu ignorieren, aber sie zu thematisieren, das glaube ich, ist immer eine ganz gute Sache.
Ja, in jedem Fall ist Diversity, wie wir gesehen haben, auch ein sehr vielseitiges Thema in sich, zu dem wir gar nicht alle Aspekte besprechen konnten. Es bleibt aber auf jeden Fall für mich festzuhalten, gut, dass sich da gerade viel tut, und auch deshalb können wir uns vielleicht ein bisschen freuen, weil es eben viele neue Geschichten, Erzählformen und Formate geben wird.